Liebe FreundInnen des linearen Radios, hallo und herzlich willkommen zum LoRa-Magazin, immer Montag bis Freitag von 18 bis 19 Uhr. Und wie immer am Dienstag mit vielen lokalen Themen. Wo stehen wir bei der Mobilitätswende in München? Darum geht es heute in einem Schwerpunkt im LoRa-Magazin. Größtes Problem, das es da zu lösen gibt, ist der Autoverkehr. Es braucht einmal weniger Autos auf den Straßen, aber es geht auch um den ruhenden Verkehr.
Überhaupt nirgends steht, dass man ein Recht hat, sein privates Fahrzeug im öffentlichen Raum, der allen gehört, einfach abzustellen. Wer ein Auto will, der soll sich halt eine Garage mieten dazu. Und ich bin nicht jetzt unbedingt so ein Freund davon, dass man immer alles über den Preis reguliert, weil das schließt natürlich auch immer alle aus. Also ich finde, Umweltverschmutzung kann man sich auch nicht kaufen. Trotzdem sind unsere Parkplätze viel zu billig. Also so Anwohnerparken, das kostet ja gar nichts. Woanders kostet es 200 Euro im Jahr, bei uns 30 oder 50 zum Teil.
Das sagt Katharina Horn, Geschäftsführerin des Bund Naturschutz in München. Außerdem hören wir zum Thema Mobilitätswende Andreas Barth, Münchner Sprecher des Fahrgastverbands ProBahn, Dr. Anais Schuster-Brandis von Fuß e.V., Michael Hausmanninger vom Facharbeitskreis Mobilität des Behindertenbeirats und Radelaktivist Martin Laschewski. Ansonsten haben wir heute vorbereitet, Schwangerschaftsabbrüche jetzt entkriminalisieren. Wir waren bei einer Demo des Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung München auf dem Stachus dabei und haben ein paar Stimmen eingefangen. Und wir hören von einer Betroffenen, wie man Ärger mit Bestellungen bei betrügerischen Online-Firmen vermeiden kann. Zudem gibt es Meldungen aus München und Bayern und im heutigen Bewegungsmelder verweisen wir auf die Veranstaltungen Immobilienmonopoly in München und Einzeltäter, Rechtsterrorismus seit 1945 und der gesellschaftliche Umgang damit. Wir wünschen eine interessante Sendung und jetzt die Nachrichten bei LoRa.
Die Meldungen aus München und der Region.
Tempo 30 auf dem Mittleren Ring. Die SPD-Volt-Fraktion beantragt dem Münchner Stadtrat, auf einem Abschnitt des Mittleren Rings, der Landshuter Allee, Tempo 30 zu realisieren. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 auf der Landshuter Allee könne die Luftqualität verbessern, ohne weitreichende Dieselfahrbote, so die Fraktion. Gegenwind kommt aus der städtischen Verwaltung. Um die Belastung mit Stickstoffdioxid zu verringern, tauge ein Tempolimit nicht. Im Gegenteil, Tempo 30 könnte sogar dazu führen, dass die Luft noch schmutziger werde, teilte das Referat für Klima- und Umweltschutz mit. Außerdem würde das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes dieses Vorgehen ohnehin nicht erlauben. Über den Vorschlag der SPD-Volt-Fraktion wird der Stadtrat am morgigen Mittwoch abstimmen. Olympia-Bewerbung München. Bürgerentscheid braucht Vorbereitung durch gelosten Bürgerrat. In der Debatte um eine mögliche Bewerbung der Stadt München für die Olympischen Sommerspiele 2040 plädiert der Verein Mehr Demokratie Bayern für die Einführung eines städtischen losbasierten Bürgerrats. Dieser garantiere die Vielfalt an Perspektiven aus der Stadtgesellschaft und sorge für eine transparente Informationsbasis. Ausgearbeitete Empfehlungen des Bürgerrats könnten dann in einem Bürgerentscheid zur Abstimmung gestellt werden, so der Vorschlag von Mehr Demokratie. Die Ausrichtung der Olympischen Spiele sei eine polarisierende Frage mit weitreichenden Folgen für die Stadt. Darum sei es umso wichtiger, die MünchnerInnen mitdiskutieren und mitentscheiden zu lassen, meint Theresa Niederberger, Landesvorständin von Mehr Demokratie Bayern. Urteil wegen Straßenblockade bestätigt. Vergangene Woche fand vor dem Münchner Landgericht die Berufungsverhandlung gegen den Jesuitenpater Dr. Jörg Alt, die Wissenschaftlerin Dr. Cornelia Huth und den 22-jährigen Geoökologen Luca Thomas statt. Anlass war die Beteiligung an einer klimaaktivistischen Straßenblockade am Stachus. Die drei Angeklagten hatten dabei Kurzvorlesungen gehalten, die sie parallel auch in Schriftform der bayerischen Staatsregierung überbringen ließen. Die Berufungskammer verwarf die Berufung und bestätigte das Urteil der Vorinstanz. Die drei Angeklagten und ihre AnwältInnen, die ebenfalls Rechtsmittel gegen das Urteil eingelegt hatten, bemängelten, dass ich das Berufungsgericht der sachlichen Auseinandersetzung entzogen habe. So würden die Gefahren der Klimakatastrophe und deren Auswirkungen auf die psychische Gesundheit junger Menschen zwar als wahr unterstellt, aber keine rechtlichen Konsequenzen daraus gezogen. Grüne Rosaliste fordern bessere Einbindung von Verbänden in Planungsvorhaben. Die Fraktion Die Grünen Rosaliste hat heute beantragt, Verbände früher und intensiver in städtische Planungsvorhaben einzubinden, um einen besseren Schutz von städtischen Biotopen, Bäumen und Grünflächen zu gewährleisten. Im Unterschied zur aktuellen Praxis solle die Verwaltung schon im Vorfeld eines neuen Verfahrens auf die Verbände zugehen. Die Kreisgruppe München des Bund Naturschutz begrüßt den Antrag und sieht darin einen wichtigen Schritt zur Stärkung der Belange des Naturschutzes in der Stadtplanung. Klimacamp Ende Mai in München. Vom 30. Mai bis 2. Juni wird es erneut ein Münchner Klimacamp geben, diesmal neben und hinter der Glyptothek am Königsplatz. Die TeilnehmerInnen wollen sich dort 4 Tage lang weiterbilden, vernetzen, mobilisieren sowie selbst organisiert leben. Geplant sind diverse interaktive Workshops und Vorträge, die sich unter anderem um Klimagerechtigkeit, politische Partizipation, ein solidarisches Miteinander sowie alternative Wirtschaftsformen drehen. Bei den Veranstaltungen auf dem Camp sind sowohl aktive als auch neugierige und Zufallsgäste willkommen. Und das waren die Nachrichten bei Lora München.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Heute starten wir im Lora Magazin mit dem 3. Beitrag aus der Reihe, damit München lebenswert bleibt. In der medialen Berichterstattung ist es üblich, auf die Dinge zu blicken, die schieflaufen. Darüber wird häufig vergessen, dass sich jeden Tag Menschen in München durch ihr bürgerschaftliches Engagement dafür einsetzen, dass es sich in der Stadt gut leben lässt und dass das auch für die Zukunft gilt. Auf diese Menschen wollen wir schauen. Heute lassen wir MobilitätsaktivistInnen zu Wort kommen. Und wir wollen wissen, wo stehen wir bei der Mobilitätswende in München, die sich die Stadtpolitik ja auf die Fahnen geschrieben hat. Und genau das wollten wir als erstes von Katharina Horn wissen. Sie ist Geschäftsführerin des Bund Naturschutz in München und Sprecherin des Bündnis Radentscheid.
Also ich finde, noch ein bisschen in den Kinderschuhen, möchte ich mal sagen, weil wenn ich mich so auf der Straße umschaue, wir haben zwar schon sehr viel mehr RadlerInnen, aber wir haben noch nicht genug Radwege. Und die Autozulassungszahlen sind gestiegen. Das stimmt mich etwas traurig. Das heißt, Push and Pull ist ein schöner Gedanke. Ich glaube, es muss mehr Push geben.
Und das Bedenkliche ist ja, die Autozahlen steigen jedes Jahr. Es ist jetzt nicht nur so, dass es nur einmal und so ein Aussetzer war, sondern kontinuierlich geht es nach oben. Stichwort Radverkehr, du hast es schon angesprochen. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen mit ein paar Beispielen ausführen, dass es da mit der Wende hin zu mehr Radverkehr noch nicht ganz geklappt hat.
Wir haben ja mit den beiden Bürgerbegehren Radentscheid und Altstadt-Radlring, die 2 erfolgreichsten Bürgerbegehren in München, haben wir ein Zeichen gesetzt und die sollten eigentlich bis 2025 umgesetzt oder zumindest angefangen, umgesetzt zu werden. Und das ist noch nicht so weit. Also die St. Magnusstraße, das war unser erstes Projekt, die ist jetzt zum Teil fertig. Es gibt kleine Sachen wie an der Stadelheimer Straße, was sehr zu begrüßen ist. Aber irgendwie so insgesamt ist es doch schon noch ein ganz schönes Flickwerk. Und ich glaube, wenn man so nach Paris guckt, da kann man dann einfach feststellen, es geht doch einfach viel schneller. Das ist jetzt nur das Beispiel, wie gesagt, für den Radverkehr.
Schauen wir aber nochmal auf den Altstadt-Radlring. Wo stehen wir denn da? Ich habe da mal vor längerer Zeit eine Pressemitteilung rausgegeben. Ich weiß die Zahl nicht mehr und habe gesagt, wenn das Tempo so weitergeht, dann dauert es noch 150 Jahre oder so. Also die Zahl stimmt sicher nicht, aber so in der Richtung.
Also ich glaube, es gibt ein paar sehr schöne Abschnitte, die wirklich Spaß machen. Ich fahre auch extra immer gerne einen Umweg, wenn ich da am Lehmbachplatz vorbeifahren kann oder so, weil das einfach klar ist, was das wird. Oder auch bei der von der Tannenstraße, das sieht man einfach, so wird das werden. Waren das eher die low-hanging fruits und jetzt, glaube ich, muss man sich schon ganz schön strecken, damit man den dann auch rund bekommt. Also von fertig in wirklich weitester Ferne sind wir da, aber ich gebe nicht auf.
Sagt Katharina Horn vom Bund Naturschutz in München. Der Ausbau der Radinfrastruktur ist das eine. Das andere aber ist die Situation des ÖPNV, des öffentlichen Personennahverkehrs in München. Ohne einen funktionierenden ÖPNV wird es keine Mobilitätswende geben. Der aber hat mit vielen Problemen zu kämpfen, worauf ein Münchner ÖPNV-Beschäftigter auf dem Klimastreik von Fridays for Future am 1. März auf dem Odeonsplatz hinwies.
Wir sind überlastet. Wir sind fast schon am Ende. Krankheitsstand, Fahrer fehlen, ÖPNV bricht zusammen. Wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen. Ohne ÖPNV kein Klimaschutz.
Es fehlen FahrerInnen für Bus und Tram und Bahn. Takte werden ausgedünnt und mit dem Ausbau der Infrastruktur geht es auch nicht recht voran. Grundsätzlich und konzeptionell aber sieht Andreas Barth, Münchner Sprecher des bundesweiten Fahrgastverbands ProBahn, die grün-rote Rathauskoalition auf dem richtigen Weg.
Das eine ist, es wurde eine ganze Menge guter Konzepte aufgesetzt. Wir haben jetzt ein ÖPNV-Ausbauprogramm. Das heißt, wenn wir es mal konzeptionell anschauen, strategisch anschauen, sind im Prinzip die richtigen Maßnahmen eingetütet. Das zweite, was aber parallel ging und was uns Sorgen macht, ist das Thema Finanzierung. Die Stadt hat sich gerade auch noch in der letzten Wahlperiode, am Beginn dieser Wahlperiode, einige große Projekte letztlich gekauft, hat gesagt, ja, wir haben für alles Geld. Und jetzt stellen wir fest, wir haben doch nicht für alles Geld in München. Und jetzt ist dann die ganz spannende Frage, wie schafft man es, mit dem weniger Geld das zu machen, was nötig ist und was man bei der guten Finanzlage gesagt hat, wird eh alles funktionieren.
Jetzt haben Sie gesagt, konzeptionell ist die Stadt eigentlich gut aufgestellt, aber es fehlt das Geld. Wenn Sie das jetzt so betrachten, in Ihren Augen auf das Netz schauen, was sollte denn unbedingt gebaut werden und worauf muss man vielleicht verzichten?
Wenn wir sagen, was muss unbedingt passieren, das ist ja nicht nur, was gebaut wird, also wo wird Infrastruktur gemacht, auch was macht beim Angebot, müssen wir sagen, wir müssen schauen. Also erst muss man jetzt mal schauen, dass das Angebot wieder zuverlässig wird, dass es funktioniert. Wir müssen unbedingt auch schauen, und da rede ich jetzt gar nicht über einzelne Strecken, dass wir die Betriebshöfe hinbekommen, die für einen stabilen Betrieb brauchen. Die Trambahn, da sind wir schon so weit, dass ein Betriebshof Ständlerstraße voraussichtlich gebaut wird. Es ist aber auch klar, wir brauchen noch einen weiteren Betriebshof, und zwar nicht im Münchner Osten. Da ist in Fröttmanning ja einer geplant, für die U-Bahn ist einer in Neuperlach geplant. Und auch im Bus stellen wir ganz klar fest, wir haben nicht genügend Flächen, um hier den Busverkehr in der erforderlichen Qualität und Quantität fahren zu können. Das ist mal ganz unabhängig von konkreten Linien, einfach wir brauchen Infrastruktur, wir brauchen Betriebshöfe, das ist zwar immer was so gerne übersehen wird, weil da kann man nicht mitfahren, aber die brauchen wir ganz dringend. Wenn wir die haben und sagen, jetzt wollen wir auch noch was bauen, dann muss man sagen, die Stadt München hat ja ein tolles ÖPNV-Bauprogramm. Die Trambahnstrecken, die drinstehen, sind, oder überhaupt die Strecken, die drinstehen, sind kategorisiert in die Kategorien A, dringend, Kategorie B, wahrscheinlich sinnvoll, Kategorie C, auch noch offen zu halten. Und dann kann man ganz einfach sagen, was bei der Trambahn in der Kategorie A steht, und zwar alles ist sinnvoll. Da kann man jetzt auch gerne über Reihenfolgen reden, aber für uns ist wichtig, es geht voran, es wird gebaut. Natürlich ist auch klar, wir haben jetzt eine Stadt, die hat seit 8 Jahren keine neue Trambahnstrecke gebaut. Da ist natürlich an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen Wissen verloren gegangen. Wir haben jetzt auch Strecken wie die Westtangente, die hatten die Komplexität, wie sie einen mittleren Ringtunnel hatte, wo die Stadtwerke München selbst zum letzten Mal so ein Projekt gebaut haben, bevor der U-Bahn-Bau richtig losgegangen ist, mit Trambahn ins Hasenbergl und nach Fürsten Südwest, also vor vielen Jahrzehnten. Natürlich tut man sich auch erstmal schwer, so das erste Mal Dinge wieder zu tun, erste Mal komplizierte Dinge zu tun, das ist alles in Ordnung. Das heißt, jetzt ist eigentlich wichtig, wir müssen mal die ersten Strecken ans Laufen bringen, dass die funktionieren, dass man mit denen vorangeht.
Soweit Andreas Barth, Münchner Sprecher des bundesweiten Fahrgastverbands ProBahn. Kommen wir als nächstes zu einer Mobilitätsform, die wir fast alle täglich nutzen. Es geht ums Zu-Fuß-Gehen bzw. um uns FußgängerInnen. Katharina Horn vom Bund Naturschutz sieht da Stadt und Stadtgesellschaft auf dem richtigen Weg.
Ich habe schon das Gefühl, dass viele merken, dass zum Verkehr auch der Fußverkehr gehört. Das hat jetzt wieder ein bisschen Fahrt aufgenommen, diese Diskussion. Und ich möchte auch immer betonen, zum Beispiel beim Radentscheid, da sind wir heftig involviert. Und da ist es auch so, dass wir immer darauf achten, dass es ein Gewinn auch für den Fußverkehr ist. Wir sind nicht sozusagen einseitig orientiert, sondern jede Maßnahme, die zum Beispiel Fuß- und Radverkehr trennt, hilft auch dem Fußverkehr. Und insgesamt denke ich, dass das jetzt mehr in den Fokus kommt, aber so ein blödes Beispiel, Winterdiensträumung, da hat man ja gleich gemerkt, irgendwie jeder musste, ich weiß nicht, wie man aus dem Bus kam, da musste man immer erstmal über den Schneehügel steigen. Das ist nicht fußgängerinnenfreundlich. Klar kann man sagen, ja, das sind ja jetzt ÖPNV-Nutzer, aber jeder Mensch ist auch Fußgänger und für die müssen wir es auch möglichst angenehm machen und ihnen vielleicht auch einfach manchmal ein bisschen mehr helfen.
Sagt Katharina Horn. Ein Ärgernis für FußgängerInnen sind allerdings GehsteigparkerInnen. Diese stellen zumeist zwei Räder ihres Autos auf Gehsteigen, sodass Mobilität erschwert und nicht selten für RollstuhlfahrerInnen und Menschen mit Kinderwagen völlig verhindert wird. Am Mittwoch, den 17. April, fand deswegen eine Demonstration für freie Geh- und Radwege vor dem Münchner Polizeipräsidium in der Edtstraße statt. Aufgerufen dazu hatte die ÖDP-Stadtratsfraktion. Dem Aufruf angeschlossen hatten sich der Bund Naturschutz in München, der Verein Fuß e.V., der Allgemeine Deutsche Fahrradclub München ADFC, der Verkehrsclub München VCD und viele andere. Circa 60 Demonstrierende forderten, dass die vollgeparkten Gehwege von der Polizei freigehalten werden müssen. Wir waren vor Ort und haben mit Dr. Anais Schuster-Brandis von Fuß e.V. München gesprochen.
Wir haben da sehr, sehr viele Beschwerden, auch als Verband, von Leuten, die gerne zu Fuß unterwegs sind und die aber nicht durchkommen, weil viel, viel zu oft Autos im Weg stehen.
Wen betrifft denn das besonders von den Leuten, die zu Fuß unterwegs sind?
Eigentlich betrifft es alle, weil jeder, der auf die Straße und jede, die auf die Straße ausweichen muss, hat es unbequem und ist nicht mehr angenehm und entspannt zu Fuß unterwegs. Aber besonders trifft es natürlich die Menschen, die zum Beispiel im Rollstuhl unterwegs sind, die mit einem Kinderwagen unterwegs sind, die einfach irgendwie noch einen Rollator dabei haben und die darauf angewiesen sind, dass auch die Absenkungen frei sind und die einfach gut über die Gehwege kommen müssen und die auch einfach Platz brauchen. Und die betrifft es natürlich besonders, aber letztendlich betrifft es alle, weil wir wollen alle bequem unterwegs sein zu Fuß.
Woran liegt es denn in Ihren Augen, dass die Polizei gegen Gehwegparker nicht wirklich tätig wird?
Ich sehe da zwei Seiten. Einerseits gibt es so eine gewisse laxe Haltung dem gegenüber und es wird nicht wahrgenommen, wie grundsätzlich wichtig das ist, dass man auch zu Fuß gut unterwegs sein kann. Und insgesamt hat man das Gefühl, dass einfach die Polizei das nicht in Breite wahrnimmt, was für ein wichtiger Anteil das im Ganzen ist. Und das andere ist aber, dass natürlich tatsächlich so viel auf Gehwegen geparkt wird, dass sich das so eingebürgert hat, dass viele Menschen auch gerade in Wohngebieten finden, der Parkplatz vor dem Haus, der gehört mir und wenn nicht genug Platz ist, dann nehme ich halt den Gehweg dazu und dass es insgesamt auch nicht so den Konsens gibt als Gesellschaft, dass wir alle zusammen müssen wir darauf achten, dass wir die Fußwege frei halten und dass wir auch die Leute, die eben nicht so leicht zu Fuß unterwegs sind, damit schützen und ihnen ein bequemes und gutes Unterwegssein ermöglichen.
Was kann ich denn jetzt machen? Ich gehe auf dem Gehweg, bin vielleicht mit dem Rollstuhl unterwegs, komme nicht durch, weil ein Auto zur Hälfte auf dem Gehweg parkt. Was kann ich da tun?
Das ist immer ärgerlich, das muss man erst mal sagen, dass man einfach behindert wird in seinem Vorankommen. Jetzt gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Das eine ist, die Polizei rufen. Aber wir demonstrieren heute, weil eben die Polizei das oft so weit nach hinten tut in den Prioritäten, dass sie eben nicht kommen wegen sowas Popligem. Und das andere ist, dass man inzwischen tatsächlich auch selbst tätig werden kann, sozusagen über eine persönliche Anzeige. Da gibt es eine Website und die heißt Weg.li, das schreibt sich Weg.li. Und da kann jede Privatperson, insbesondere wenn sie selbst behindert ist, jeden melden, der einfach da auf dem Gehweg parkt. Das geht schon auch. Allerdings ist das eben auch unterschiedlich, wie diese Anzeigen behandelt werden. Und deswegen fordern wir das eben heute auch, dass es das regulär und ganz normal auch mitbehandelt wird, wie jede andere Anzeige auch.
Also auch das wird nicht so richtig ernst genommen, höre ich daraus von der Polizei, oder?
Es gibt jedenfalls kein konsequentes, durchgehendes Verfahren, was überall gleich gehandhabt wird. Das kommt so ein bisschen wirklich auf die Polizeiinspektion an. Mal der eine sieht es so, der andere sieht es so. Und das fordern wir eben, dass es aber konsequent und überall gleich verfolgt wird, dann wenn schon sozusagen die Bürgerinnen und Bürger sich die Mühe machen, das zu fotografieren, zu beschreiben und anzuzeigen.
Soweit Dr. Anais Schuster-Brandis von Fuß e.V. Die Polizei soll verstärkt dagegen vorgehen, dass Geh- und Radwege in München zugeparkt werden. Für die Demonstrierenden vor dem Polizeipräsidium ist klar, GehsteigparkerInnen schränken Mobilität ein oder verunmöglichen sie sogar durch ihr Handeln. Darauf weist auch Michael Hausmanninger vom Facharbeitskreis Mobilität des Behindertenbeirats und selbst im Rollstuhl sitzend hin.
Heute stand hier zur Diskussion, dass wir in vielen Stadtteilen verheerende Situationen vorfinden hinsichtlich der ganzen Parkraumbewirtschaftung. Die Fahrzeuge parken oft teilweise den kompletten Gehsteig zu. Dort kann kein Rollatorfahrer, kein Rollstuhlfahrer, wie ich es selbst auch bin, oder ein eine Mutter mit Kind oder eine Familie mit den Kindern mehr vorbeigehen. Da bleiben teilweise nur noch 30 Zentimeter an der Seite. Und das muss aufhören. Geltendes Recht ist durchzusetzen. Das Parken auf Gehwegen, wo es nicht ausdrücklich erlaubt ist, durch entsprechende Zeichen der StVO, ist zu unterlassen und im Zuwiderhandlungsfall einfach zu ahnden. Und das wird bei der Polizei in München nicht gemacht.
Das heißt, Sie haben es vorhin gesagt, geltendes Recht ist durchzusetzen, setzt die Polizei geltendes Recht nicht durch?
Das muss man leider so sehen, wobei die Polizei sich natürlich im Hintergrund auf ihr Opportunitätsprinzip beruft. Opportunitätsprinzip heißt, dass der diensthabende Beamte selbst entscheiden kann, ob er diese Ordnungswidrigkeit ahndet oder nicht. Auf der anderen Seite sind wir allerdings bei einer Behinderung. Mit der Ordnungswidrigkeit sind wir nicht mehr im Opportunitätsprinzip, da sind wir schon nahezu an einer Straftat, obwohl es noch in die OWI fällt. Und da müsste eigentlich die Polizei reagieren und müsste diese Behinderung abstellen. Wer sonst, wenn nicht die Polizei?
Das Kreisverwaltungsreferat.
Das Kreisverwaltungsreferat ist nur in manchen Innenstadtbezirken zuständig über die KVÜ, Kommunale Verkehrsüberwachung. Die Polizei zum Beispiel für Rammersdorf, das macht nicht die PI in der Bad Schachner Straße, sondern dafür ist eingesetzt die PI am Neudeck unterhalb vom Nockerberg. Ich war persönlich auch schon dort, habe dort die Leute interviewt und gefragt, was das soll. Und dann sagten die mir, sie haben die Leute nicht und vor allen Dingen müssen sie priorisiert abarbeiten. Das heißt, Straftat kommt vor Ordnungswidrigkeit. Das ist aktuell das Problem.
Wie kann man denn das abstellen?
Da muss die Polizei ihr Auge schärfen und muss da dazulernen. Notfalls, was auch hilfreich wäre, wäre die gesetzlichen Voraussetzungen zu schaffen, damit über eine entsprechende Falschparker-App derjenige, der behindert wird, dies melden kann. Und zwar ohne, dass er gleich in Gefahr tritt, irgendeine Ordnungswidrigkeit wegen dem Datenschutz zu begehen. Weil man Fotos an die Polizei weiterleitet, die nicht zensiert sind.
Michael Haus-Manninger vom Facharbeitskreis Mobilität des Behindertenbeirats. Wie es in Sachen GehsteigparkerInnen weitergeht, bleibt abzuwarten. Zumindest ein erster Erfolg zeichnet sich ab. Die Polizei war bei der Demo selbst vor Ort und sprach dort auch ein paar Worte und zeigte sich dialogbereit, nachdem vorab mehrere Versuche zum Austausch von höherer Seite abgesagt worden seien, worauf die ÖDP-Stadtratsfraktion in einer Erklärung hinwies. Kommen wir wieder zur Mobilitätswende und schauen auf die Münchner S-Bahn. Die hat nämlich mit noch größeren Problemen zu kämpfen als die Münchner Verkehrsgesellschaft MVG mit U-Bahn, Bus und Tram. Die S-Bahn hat nämlich einen Klotz am Bein, den sie auch nicht mehr losbekommt, wie Andreas Barth, Münchner Sprecher des bundesweiten Fahrgastverbands ProBahn, erläutert.
Also bei der S-Bahn muss man ganz klar sagen, seit 2001, also seit jetzt über 20 Jahren, wird bei der S-Bahn eigentlich aller Fokus drauf gelegt, einen zweiten Tunnel durch München zu bauen. Der zweite Tunnel wurde uns versprochen. Der hat 5 Stationen, ist oberflächennah. Da können zukünftig die Züge, die aus dem Münchner Westen kommen, nach Giesing durchfahren, ohne am Ostbahnhof wenden zu müssen. Mittlerweile ist ja alles anders. Der kostet nicht mehr 500 Millionen Euro, das ist immer eher Richtung 10 Milliarden Euro unterwegs. Jetzt ist er nicht mehr oberflächennah, jetzt ist er Tieflage. Jetzt hat er ganz andere Bahnhöfe, die woanders liegen. Also alles wurde anders, aber es muss ein Tunnel sein. Und dementsprechend erleben wir jetzt einfach, was passiert, wenn mein System die ganzen Schwierigkeiten, die im Prinzip auftreten können, auch normalerweise auftreten, wenn man die nicht mehr versucht zu beseitigen, sondern sich vor allem darauf fokussiert zu sagen, naja, ein Tunnel wird alles gut und bis dahin muss man halt leiden. Und deswegen leiden die Fahrgäste seit über 20 Jahren und deswegen auch, was muss passieren? Es muss endlich wieder anfangen, dass man sagt, wir kümmern uns um die täglichen Probleme, wir lösen die Probleme, wir machen die kleinen Maßnahmen, wir schauen, dass wir mehr Robustheit ins System bekommen, dass wir mehr Ausgleichsgleise hinkriegen, dass wir nicht bloß das Minimum machen, was vielleicht irgendwie rechtlich noch geht, sondern ein Netz, das einen stabilen Betrieb erlaubt. Und davon sind wir ein ganzes Stück entfernt. Und das Wichtigste an der Stelle ist, das Land muss sich ganz klar eine Ambition geben, dazu bekennen und die umsetzen, dass sie eine stabile S-Bahn das Rückgrat für den Großraum München ist und zwar nicht nur für das Stadtgebiet, sondern auch gerade für das Umland und dass sie da wieder drauf schaut, darauf achtet und was dafür tut.
Sagt Andreas Barth, Münchner Sprecher des bundesweiten Fahrgastverbands ProBahn. Zwischen 2035 und 2037 soll die Stammstrecke übrigens fertig sein. Glauben Sie daran? Skepsis ist da sicher mehr als berechtigt. schauen wir nach dem Zu-Fuß-Gehen, dem Radeln und dem ÖPNV auf das Autofahren, also auf den sogenannten motorisierten Individualverkehr. Abgekürzt passenderweise als MIV oder MIV bezeichnet. Wir haben es zu Beginn der Sendung schon gehört, die Zulassungszahlen für Pkw in München steigen jedes Jahr. Die Anzahl der Pkw verzeichnete so Anfang des Jahres 2023 mit rund 761.000 einen neuen Höchststand. Im Jahr 2011 gab es in München noch rund 126.000 Pkw weniger. Läuft also prima in München für die AutofahrerInnen, oder, Katharina Horn?
Naja, prima würde ich jetzt auch nicht sagen, weil München ist Stauhauptstadt. Aber Stau entsteht halt durch zu viele Autos und nicht durch zu viele FahrradfahrerInnen oder zu viele FußgängerInnen oder schlechte Ampelschaltung oder so, sondern Stau entsteht durch zu viele Autos. Ich denke, klar, die Stadt muss einfach noch ein bisschen weiterarbeiten am guten ÖPNV-Angebot, an guter Radinfrastruktur und dann trotzdem aber das noch weiter einschränken. Ich glaube, nur mit, ach, es wäre so schön, wenn, wird es nichts. Ich glaube wirklich, Paris ist ein gutes Beispiel. Ich gucke mir das auch regelmäßig an. Jetzt im Sommer bin ich wieder da, weil meine Tante lebt da. Und ich finde, das ist im Vergleich zu von vor 15 Jahren, das kann man überhaupt nicht sagen, was das, das ist eine andere Stadt geworden. Und ich freue mich, wenn ich einmal quer durch Paris radeln kann. Für mich ist das richtig toll. Ich leihe mir dann so ein Fahrrad. Und ich kenne es halt auch noch vorher, da hätten mich alle blöd angeguckt, wenn man mit dem Fahrrad durch Paris gefahren wäre. Und es ist einfach toll, wie Frau Hidalgo das macht und es auch geschafft hat, wirklich den Menschen klar zu machen und sichtbar zu machen, was für ein Gewinn das ist. Ich meine, wenn man das Seineufer anschaut, früher und heute, das ist wie aus dem Bilderbuch.
Was hat Paris, was München nicht hat und unbedingt braucht?
Also das Erste, finde ich, sind die Schulstraßen. Wir haben ja Fahrradstraßen, die überhaupt keine Fahrradstraßen sind, weil da überall Autos parken und reinfahren dürfen mit einer Ausnahmegenehmigung. Paris hat Schulstraßen, die werden dann entweder temporär oder einen ganzen Tag, weil da wichtige Schulen sind, gesperrt für den Autoverkehr. Und da kommen einfach nur, die Menschen können ihre Kinder dann nur zu Fuß in die Schule bringen. Das schafft eine wahnsinnige Sicherheit für die Kinder, die in die Schule gehen dort. Das ist eine Sache. Dann gibt es einfach wahnsinnig viele neue Radwege. Dann gibt es an der Seine, die wurde für den Autoverkehr gesperrt und das ist einfach jetzt ein Aufenthaltsort geworden. Die Leute sitzen da nach Feierabend und gucken aufs Wasser. Ich meine, früher war das eine dreckige Kloake. Ich habe mit 7 in Paris ein Jahr gewohnt. Das war eine dreckige Kloake und das ist jetzt einfach ganz anders. Da geht man freiwillig und sehr, sehr gerne hin. Und also dieser Gesamtumbau, man sieht so viele Straßen. Sie hat auch echt mehr Grün in die Stadt gebracht. Und man sieht so viele Straßen, wo Sachen auch ausprobiert werden. Dann wird mal versucht, wie ist denn das, wenn eigentlich der Radweg auf die Straße gemacht wird und die Autos parken dann links daneben. Das ist nicht mehr, dass AutofahrerInnen dann immer den Radweg kreuzen, sondern die können dann da wirklich nebeneinander. Und das hat man sich hier ewig nicht getraut und da habe ich das schon vor 3 Jahren gesehen. Und es wird einfach, es wird so viel ausprobiert und ich glaube, hier muss man einfach auch mehr ausprobieren.
Von Paris lernen heißt Mobilitätswende lernen, so könnte man die Ausführungen von Katharina Horn zusammenfassen. Welche Maßnahmen man ergreifen müsste, dass weniger Autos in München herumfahren oder auch nur herumstehen, liegen für sie auf der Hand. Da geht es zum einen um Angebote für die VerkehrsteilnehmerInnen. Aber zum anderen geht es auch um restriktive Maßnahmen.
Also ich denke, auf jeden Fall muss man an diesem 49-Euro-Ticket noch mal ein bisschen schrauben. Ich fände ja 29-Euro-Ticket deutlich besser. Ich glaube, dass das noch viel mehr Leute einbeziehen würde und auch mehr Leute überzeugen. Wir haben es ja gesehen, das 9-Euro-Ticket war so ein Erfolg, dass man es danach gleich abgeschafft hat. Das ist natürlich tragisch, aber ich glaube, mit dem 29-Euro-Ticket wären wir schon deutlich besser dran. Dann könnte man zum Beispiel viel mehr mit Protections arbeiten, also Trennelemente. Da kann man eigentlich relativ schnell Radwege draus machen, die nicht für Autofahrende befahrbar sind.
Das sind jetzt vor allen Dingen Angebote. Gibt es denn auch eher repressive Maßnahmen gegen Autofahrende, die man ergreifen könnte, dass das weniger wird?
Naja, also ich meine, einmal das Parkplatzangebot im öffentlichen Raum muss kleiner werden. Es ist überhaupt nirgends steht, dass man ein Recht hat, sein privates Fahrzeug im öffentlichen Raum, der allen gehört, einfach abzustellen. Wer ein Auto will, der soll sich halt eine Garage mieten dazu. Dann darf man halt die Leute, natürlich gibt es auch Leute, die auf ein Auto angewiesen sind. Ich finde, es gibt sehr gute Carsharing-Angebote, nur halt nicht so an den Randbereichen. Funktioniert super in der Innenstadt, aber man muss es einfach ausweiten und da muss man einfach auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Dann finde ich, die autofreie Altstadt oder fast autofreie Altstadt, den Beschlüssen müssen Taten folgen. Ich meine, das steht da schön im Koalitionspapier, aber man muss es jetzt einfach mal machen. Und das ist wirklich eine starke Einschränkung. Und dann muss man einfach mal eine Superblock-Erfahrung machen, so wie in Barcelona. Da könnte man hier 3/4 nehmen und das ausprobieren. Das heißt, dann dürfen nur noch Leute rein, die da auch wirklich hin müssen, in ihre Garage, und alle anderen sind draußen. Ich glaube, sowas muss man einfach machen. Und ich bin nicht jetzt unbedingt so ein Freund davon, dass man immer alles über den Preis reguliert, weil das schließt natürlich auch immer alle aus. Also ich finde, Umweltverschmutzung kann man sich auch nicht kaufen. Trotzdem sind unsere Parkplätze viel zu billig. Also so Anwohnerparken, das kostet ja gar nichts. Woanders kostet es 200 Euro, im Jahr bei uns 30 oder 50 zum Teil.
Katharina Horn war das. Sie ist die Geschäftsführerin des Bund Naturschutz in München und Sprecherin des Bündnis Radentscheid. Zum Schluss haben wir noch einen Freizeittipp für RadlerInnen, die die Mobilitätswende vorantreiben wollen. Radlaktivist Martin Laschewski stellt die Critical Mass München vor. Critical Mass, also kritische Masse, ist eine weltweite Radveranstaltung, bei der sich mehrere RadfahrerInnen zufällig treffen, um auf ihre Gleichberechtigung gegenüber dem motorisierten Verkehr aufmerksam zu machen. Alle können mitradeln. Martin Laschewski erläutert, was dahinter steckt.
Die Critical Mass an für sich ist eigentlich eine internationale Bewegung, die sich so in den 90er Jahren gegründet hat, die einfach nur darauf aufmerksam machen möchte, dass Fahrradfahrer auch Teil des Verkehrs sind, obwohl man sich das meistens gar nicht vorstellen kann, weil die ja gar keine Steuern bezahlen. Oh. Und es geht halt einfach nur darum zu zeigen, wie viel Radverkehr wir eigentlich auch haben in dieser Stadt. Also wir haben so im Durchschnitt 300.000 Radfahrer am Tag in München. Das ganze Mobilitätssystem dieser Stadt würde zusammenbrechen, wenn es die Radfahrer nicht mehr geben würde. Das sollte sich auch jeder Autofahrer mal auf der Zunge zergehen lassen. Er würde 5-mal so lange im Stau stehen, wenn nicht der nervige Radfahrer auch rechts daneben nochmal unterwegs wäre. Genau, um darauf dann aufmerksam zu machen, und weil Protest oder Widerstand, Aufstand halt auch Spaß machen kann und alle Aktivisten auch mal eine kleine Pause brauchen, radeln wir halt einfach am Freitagabend durch die Stadt.
Was heißt das konkret? Es radelt eine Gruppe von wie vielen Menschen, das kannst du mir ja gleich sagen, durch die Stadt. Was heißt das für den Verkehr, für die anderen VerkehrsteilnehmerInnen?
Im Grunde genommen, ja, was heißt das für die anderen Verkehrsteilnehmer? Also im Sommer sind wir schon so an die 400, 450 Mann. Und ja, derjenige, der vorne fährt, bestimmt den Weg. Ganz einfach. Und es gibt immer eine lose Route, die steht vorher nicht fest. Und es geht, ja, eigentlich so eine wunderschöne Sightseeing-Tour auf zwei Rädern. Mehr ist es eigentlich nicht.
Und alle 400 Radfahrenden fahren hintereinander, nebeneinander in einer Gruppe?
Ja, genau. Also wir sind dementsprechend laut StVO ein Verband. Ab 16 Fahrradfahren ist man ja ein Verband. Die Polizei begleitet uns seit einiger Zeit und sichert dann links und rechts noch die Kreuzungsbereiche ab.
Aber es ist keine Demo, wenn du sagst, ja auch die Polizei begleitet euch?
Nein, es ist keine Demo. Also es ist wie... dann müsste ich ja auch meinen Fahrradweg gehen morgen zur Arbeit als Demo anmelden. Also es ist halt wirklich darum, Fahrradverkehr ist einfach ein Teil des Verkehrs. Und Fahrradverkehr ist Umweltverbund, genauso wie Fußverkehr und der öffentliche Nahverkehr. Und im Grunde, wenn man sich das mal auch wiederum auf der Zunge zergehen lässt, also nur 25% in dieser Stadt sind mit einem Auto unterwegs. Das ist halt relativ wenig. Wir lassen uns eigentlich von einem Viertel komplett auf der Nase rumtanzen und uns alles im öffentlichen Raum vordiktieren. Das ist so ein Ding, das funktioniert doch eigentlich nicht.
Jetzt hast du gesagt, eine Person fährt an der Spitze. Nehmen wir mal an, diese eine Person kommt jetzt gerade noch über Gelb über die Straße. Was ist mit den anderen 399?
In Deutschland ist ja alles geregelt und der Rest darf einfach folgen. Also der Erste, der bei Grün über die Ampel ist, dann darf der Rest des ganzen Verbands einfach folgen. Das bedeutet dann im Endeffekt, dass vielleicht mal ein Autofahrer 5-6 Minuten warten muss, wenn er die Kreuzung queren möchte. Aber es ist Freitagabend. Also da sollten eigentlich alle entspannt auf dem Weg in einem Feierabend sein oder schon längst da sein. Da gibt es dann halt eigentlich auch keinen Grund, irgendwie aggressiv zu werden oder sauer zu werden. Leider bilden sich viele Leute dann trotzdem ein, dass sie dann einen auf dicke Hose machen müssen. Also gehört dazu.
Die mit der dicken Hose, das sind die Autofahrenden. Kann man das so sagen pauschal, oder beschweren sich auch Fußgänger?
Es sind leider größtenteils alte weiße Männer mit einem dicken Bierbauch im SUV. Das ist leider so. Das ist völliges Klischeegedrösche, aber jedes Klischee hat ja auch ein bisschen Wahrheit in sich.
Und wie ist die Stimmung da bei euch? Bei den müssen ja nicht immer 400 sein. Ist das eine fröhliche oder sieht man das eher als auch Protestform? Ich komme jetzt wieder zum Protest zurück oder ist das ganz entspannt, ein Ausflug oder wie siehst du das?
Also am Ende des Tages ist ja Fahrradfahren ist ja auch an und für sich immer eine Protestform, gerade in Deutschland. Auch wenn du nur alleine oder mit deiner Familie Fahrradfahren gehst, das ist schon immer gut, dass man alternative Fortbewegungsmittel einfach auch aufzeigt. Aber es ist wirklich nur eine Ausfahrt mit guten Freunden. Also du, wenn du neu in München bist, wenn du Single bist, komm zur Critical Mass, du wirst so viele Leute auf einem Haufen nicht kennenlernen, die sich auch fürs Thema Fahrrad begeistern. Und gerade in der lauen Sommernacht mit einem guten Drink in der Hand, gute Musik, wir haben immer Soundbikes dabei, das macht halt einfach Spaß. Also es ist eher weniger Protest, es ist mehr einfach ein schöner Ausklang vom Monat und von der Woche.
Wann ist der nächste Termin, um wie viel Uhr, sagen wir mal die ganzen Daten und Fakten und wie kann man über euch im Netz erfahren etc. etc.?
Also wir treffen uns in München immer am letzten Freitag im Monat um 18 Uhr am Max-Josef-Platz vor der Oper. Um 20 Uhr gibt es an der Bavaria einen kleinen Zwischenstopp, wo wir den Rest noch mit einsammeln und dann geht es halt weiter.
Ein paar Routen, kannst du das mal sagen?
Der vorne fährt, bestimmt den Weg. Also wir fahren.
Der ausgewählt?
Der vorne fährt. Also, wir fahren auch bei deiner Mama vorbei. Wenn sie einen guten Schnaps im Schrank hat und oder dein Papa gut backen kann, dann fahren wir auch da vorbei. Kein Problem. Es ist bloß immer schwierig, da die 300, 400 Mann dann zu versorgen.
Wer jetzt nicht genau aufgepasst hat, wann das alles stattfindet, findet man ein paar Hinweise im Internet, in den sozialen Medien über euch?
Ja, in sozialen Medien natürlich Critical Mass München. Und dann wird man schon relativ schnell auf uns stoßen.
Sagt Radelaktivist Martin Laschewski über die Critical Mass in München. Die TeilnehmerInnen treffen sich jeden letzten Freitag im Monat um 18 Uhr am Max-Josef-Platz vor der Oper und fahren gemeinsam um 18.30 Uhr los. NachzüglerInnen werden um 20 Uhr an der Bavaria abgeholt. Mehr Info finden Sie unter www.criticalmass-münchen.de. Und jetzt sind wir am Ende des dritten Beitrags aus der Reihe Damit München lebenswert bleibt angelangt. Ein Beitrag von Nick Bergner. Die Reihe Damit München lebenswert bleibt wird gefördert durch die Bayerische Landeszentrale für neue Medien BLM.
Wenn Ihnen das LoRa-Programm gefällt, spenden Sie uns und wir geben Ihnen die Quittung. Informationen zu Spenden oder Förderabo unter 089-480-2851. 089-480-2851.
Und wir kommen zu unserem Bewegungsmelder. Immobilienmonopol in München, so der Titel eines Podiumsgesprächs zur Immobilienkrise. Ob Benko Pleite oder Sendlinger Loch, nicht wenige Bauträger haben sich mit ihren Projekten in München kräftig verspekuliert. Droht jetzt bei wichtigen Bauprojekten in der Stadt jahrelanger Stillstand? Was sind die tieferen Ursachen dieser Krise bei Wohn- und Büroimmobilien und wie lässt sie sich auflösen? Diese und weitere Fragen zur Zukunft des bezahlbaren Wohnraums diskutieren die StadträtInnen Anna Hanusch, Simon Burger und Heike Kainz sowie Stefan Reiß-Schmidt von der Initiative für ein soziales Bodenrecht und Christian Stupka von der Genossenschaftlichen Immobilienagentur München. Die Veranstaltung findet statt in der Evangelischen Stadtakademie München in der Herzog-Wilhelm-Straße 24 und das alles am 25. April um 19 Uhr. Einzeltäter? Rechtsterrorismus seit 1945 und der gesellschaftliche Umgang damit, heißt es im NS-Dokumentationszentrum. Lange Zeit konzentrierte man sich vor allem auf die TäterInnen, die nicht selten als Einzeltäter klassifiziert wurden, mit weitreichenden Folgen für die von rechtsterroristischer Gewalt Betroffenen. Erst in der Folge der Aufdeckung des nationalsozialistischen Untergrunds und der jüngsten Anschläge in München, Halle und Hanau beginnt sich diese Wahrnehmung allmählich zu ändern. Darüber diskutieren die HistorikerInnen Uffa Jensen und Barbara Mante am 25. April um 19 Uhr im NS-Dokumentationszentrum München Max-Mannheimer Platz 1. In der Reihe West End Vibes ist die Sängerin und Pianistin Ganna zu Gast. Die gebürtige Ukrainerin changiert zwischen ukrainischem Folk, Jazz und experimenteller Musik. Auch am Donnerstag, 25. April um 20.30 Uhr in der Auferstehungskirche Gollierstraße 55. Und das war der Bewegungsmelder bei LoRa München. Vor 2 Wochen wurden die Empfehlungen der von der Ampelregierung eingesetzten Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin öffentlich. Darin steht, innerhalb der ersten 12 Schwangerschaftswochen sollen Frauen grundsätzlich einen Abbruch vornehmen lassen können. Auch bis zur 22. Schwangerschaftswoche können Abbrüche legalisiert bzw. entkriminalisiert werden. Dazu bedürfe es aber einer gesetzlichen Regelung. Und in der Spätphase, also nach der 22. Woche, soll der Abbruch grundsätzlich rechtswidrig bleiben, müsse aber nicht strafbar sein, so die Kommission. Frauenorganisationen, die sich seit Jahren für die Entkriminalisierung von Abbrüchen einsetzen, zeigten sich mit den Vorschlägen sehr zufrieden. Die VertreterInnen der Ampelregierung hingegen, die die Kommission selbst eingesetzt hatten, ruderten mehr oder weniger zurück. Familienministerin Paus sprach von einer guten Grundlage für den nun notwendigen offenen und faktenbasierten Diskurs. Justizminister Buschmann möchte verhindern, dass diese Debatten die politischen Mitte spalten und die politischen Ränder stärken. Und auch Gesundheitsminister Lauterbach warnte vor einer Spaltung der Gesellschaft. Unterstützung für die Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen schaut anders aus. In München rief daher das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung am Freitag unter dem Motto »So nicht, liebe Regierung« zur Kundgebung auf. Wir waren vor Ort und haben mit Sophie, Pressesprecherin des Bündnisses, gesprochen und zunächst wissen wollen, um was es den Demonstrierenden geht und warum die Menschenkette auf dem Stachus sich nicht an den Händen hält, sondern an Kleiderbügeln.
Wir setzen uns unter anderem dafür ein, dass Abtreibungen in Deutschland legal werden, entkriminalisiert werden. Und genau aus diesem Grund stehen wir auch heute hier. Weil die Regierung ja jetzt die Expertenkommission ignoriert, die gesagt hat, dass der Paragraph 218 abgeschafft gehört und Abtreibungen legal zugänglich gemacht werden sollen.
Und die Menschenkette, man hält sich hier nicht die Hände, sondern man hält sich den Kleiderbügel. Was hat es mit dem Kleiderbügel auf sich?
Ja, der Kleiderbügel ist ein bisschen ein trauriges Symbol in der Geschichte. Und zwar ist der Kleiderbügel, wird und wurde relativ häufig dafür benutzt, Abtreibungen zu Hause zu machen. Das muss man sich jetzt einfach nur mal vorstellen, um zu verstehen, wie in welcher schrecklichen Situation Menschen sein können, denen keine legale Abtreibung möglich ist, die nicht die medizinische Versorgung bekommen, die sie in dem Fall dann brauchen und die zu solchen Mitteln greifen, um das dann zu Hause zu machen.
Jetzt hat die von der Ampelregierung eingesetzte Kommission ja in euren Augen ganz vernünftige Vorschläge gemacht. Bis zur 12. Woche soll ein Schwangerschaftsabbruch entkriminalisiert werden. Bis zur 22. Woche sollen Regelungen gefunden werden, wie auch immer die ausschauen. Nur danach, die dritte Phase nennen die das, soll ein Schwangerschaftsabbruch rechtswidrig sein. Sie stellen das aber frei, ob es strafbewehrt dann ist. Jetzt haben die Ampelparteien gesprochen und sich geäußert dazu. Lisa Paus, Familienministerin, Karl Lauterbach, Gesundheitsministerin und der Justizminister Buschmann und haben eher zurückhaltend reagiert. Man brauche jetzt viel Zeit, um darüber zu diskutieren und man hat Angst vor einer Spaltung der Gesellschaft. Wie habt ihr als Bündnis diese Reaktion empfunden?
Also wir finden die Reaktion ist sehr enttäuschend. Es ist überhaupt nicht das, womit wir gerechnet hatten. Das ist jetzt ein Einknicken vor den Rechten und Konservativen. Da ist jetzt gerade viel Angst mit dem Spiel, glaube ich, auf Seiten der Politik wegen der Europawahl und wegen anstehenden Landtagswahlen. Es sich mit den falschen Leuten irgendwie zu verscherzen, weil Fakt ist ja, dass der Großteil der Bevölkerung in Deutschland für eine Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen ist. Und das ist wirklich der Großteil. Also das ist eine sehr deutliche Mehrheit und das sind nur ganz wenige Prozent, die da dagegen sind. Also es geht hier eigentlich ja gar nicht darum, irgendeinen Kompromiss zu finden, weil ein Kompromiss wären ja 2 relativ mehrheitliche Meinungen, aber in dem Fall ist die eigentliche Mehrheit auf unserer Seite sozusagen und deswegen finden wir es extrem enttäuschend, dass hier jetzt nicht gleich gehandelt wird.
Es hat ja eine repräsentative Umfrage gegeben, ich weiß jetzt nicht mehr in welchem Auftrag und wer sie durchgeführt hat, aber da haben sich ja über 80% für eine Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs ausgesprochen. Deswegen ist die Reaktion der Ampelparteien sehr verwunderlich. Jetzt habe ich heute gerade beim Herfahren noch gelesen, ein Interview in der Apothekenrundschau mit der Leiterin der Kommission, Luise Wörner. Die hat gesagt, dass Buschmann sich geäußert hat, dass man das wie bei dem Thema Sterbehilfe vielleicht auch offen in den Bundestag einbringen könnten und dann ganz frei, ohne Fraktionszwang, darüber diskutieren und auch darüber abstimmen könnte. Was hältst du von so einem Vorschlag?
Das ist natürlich ein Vorschlag, den ich auch machen würde, wenn ich Marco Buschmann wäre und kein Rückgrat hätte. Ja, also das kann man immer machen. Und wir würden dann hoffen, dass es so ausgeht, wie wir uns das vorstellen, weil es eben eigentlich den Willen der Mehrheit der Bevölkerung widerspiegelt, aber wir haben ja eigentlich diese Regierung, damit sie auch mal irgendwelche Vorschläge machen und nicht nur alles offen lassen. Deswegen, wie gesagt, klar, es ist immer möglich, aber es ist schon so ein bisschen so ein sehr leichter Ausweg für ihn, ja.
Wie geht es jetzt weiter? Auch hier in München, bayernweit, bundesweit, wird es weiterhin Proteste geben oder wie reagiert ihr darauf jetzt?
Es wird auf jeden Fall weiterhin Proteste geben. Wir demonstrieren ja auch jeden Tag am Safe Abortion Day, das ist am 28. September. In Bayern ist die Lage ja auch besonders schlecht. Also die Versorgungslage für Abtreibungen ist in Bayern im Vergleich zum Rest von Deutschland wirklich schlimm. Es ist hier ganz, ganz schwierig, überhaupt an Praxen zu kommen, die diesen Eingriff machen. Und das ist einfach untragbar. Das können wir so nicht stehen lassen. Und dementsprechend werden wir da weiter demonstrieren. Und es gibt auch eine Petition auf Init, die von sehr vielen verschiedenen Menschen unterstützt wird, von berühmten Ärztinnen, von ganz vielen verschiedenen Organisationen, die sich schon seit Jahrzehnten mit dem Thema beschäftigen und über die wir hoffentlich auch ein bisschen Druck auf die Politik ausüben können.
Also ihr habt noch nicht aufgegeben, dass es noch in der Ampel-Legislaturperiode vielleicht doch noch zu einer Lösung kommt, weil was danach kommt, alle befürchten ja, danach wird eine CDU, auf alle Fälle die CDU in der Regierung sein und damit ist das Thema wahrscheinlich gegessen, oder?
Ja, also sollte eine CDU in der Regierung sein, wahrscheinlich ja, weil das C nutzen sie ja manchmal für populistische Politik, ansonsten ist es ihnen auch wurscht. Ja, aber wir hoffen, dass wir genug Druck aufbauen können, dass es jetzt eben doch noch passiert, dass jetzt eigentlich vor allem durch diese ExpertInnenkommission diese Vorschläge eigentlich der richtige Moment wäre, um jetzt hier eben Maßnahmen zu ergreifen.
Soweit Sophie, Pressesprecherin des Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung München. Noch also ist der Paragraf 218 Strafgesetzbuch nicht abgeschafft, auch wenn die Kommission der Bundesregierung eine Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs vorschlägt. Was die Ampelparteien aber geschafft haben, ist das Paragraf 219a Strafgesetzbuch zu streichen. Das war der sogenannte Werbeverbotsparagraf. Durch ihn war es ÄrztInnen nicht erlaubt, zum Beispiel auf deren Internetseiten zu erwähnen, dass sie Abbrüche vornehmen und auf welche Weise sie das tun. Auf der Demo am Stachus haben wir zwei Demo-Teilnehmer gefragt, warum sie auf dem Stachus dabei sind.
Die Frauen haben völlig recht, dass sie sich aufregen, dass nach dem Fall von 219a 218 auch fallen muss, weil das ist auch ein Eingriff in ein ungerechtfertigter Eingriff von Staat und Religion in ihr persönliches Entscheiden.
Kein Mann lässt sich vorschreiben, wie er seine Sexualität auszuleben oder zu präsentieren hat. Aber den Frauen machen die Männer in der Politik Vorschriften, wer wann, wo, wie schwanger ist und was austragen muss. Das finde ich ungerecht und deshalb gehört 219 und 218 abgeschafft.
Eine der Rednerinnen auf dem Stachus war Brigitte Ziegler vom Frauenverband Courage. Nach ihrer Rede wollten wir von ihr wissen, wie sehr sie die Stellungnahmen der PolitikerInnen der Ampelparteien nach der Veröffentlichung des Kommissionsberichts geärgert haben.
Ja, das hat mich total geärgert. Ich denke mir, wie gesagt, das ist seit 150 Jahren kämpfen wir gegen dieses Gesetz. Das ist im Kaiserreich, das den Frauen einfach das Recht abspricht, über ihr Leben selber zu entscheiden. Wo leben wir?
Wie hast du denn den Kommissionsbericht aufgenommen? Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Die ersten 12 Schwangerschaftswochen soll entkriminalisiert werden, also raus aus dem Strafgesetzbuch. Bis zur 22. Woche hat die Kommission empfohlen, dass man dazu eine Regelung finden soll. Nach der 22. Woche soll es nach wie vor rechtswidrig sein, haben aber auch gesagt, es muss aber nicht strafbewehrt sein. Könntest du mit diesen Vorschlägen leben, wenn die 1:1 umgesetzt werden?
Also dieser Paragraph, der muss ganz raus aus dem Strafgesetzbuch. Das Schwangerschaftsabbruch muss entkriminalisiert werden. Dieser befruchtete Fötus, der bietet das Potenzial, Leben zu entwickeln, aber er ist kein Leben. Und das ist ja praktisch staatlicherseits, wird da über das Leben der Frauen bestimmt. Und das kann jede Frau selber entscheiden, möchte sie, kann sie ein Kind großziehen oder kann sie es nicht. Wir treten ja ein für eine lebenswerte Zukunft. Und an dieser Frage, da handeln die wie im Kaiserreich. Kann nicht sein.
Es wurde ja dann auch in den letzten Tagen eine Umfrage veröffentlicht, eine repräsentative Umfrage, die gesagt hat, dass über 80% der Menschen in Deutschland sich eine Entkriminalisierung des Paragraph 218 wünschen. Darunter auch, glaube ich, über 65% der CDU- und CSU-WählerInnen. Ist schon komisch, dass da die Ampelparteien nicht auf diesen Zug aufspringen. Die könnten doch durchaus auch was damit gewinnen. Vor was haben die eigentlich Angst?
Also die Forsa-Umfrage hat gesagt, 72% in der Bevölkerung sind für die Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Also ich denke, die Ampelparteien bedienen da die faschistische AfD, die ja von den Frauen verlangt, mindestens 3 Kinder und zurück an den Herd. Das ist ja praktisch auch das, was eigentlich die Frau ins vorletzte Jahrhundert zurückdrängt. Und also wovor sie ganz konkret Angst haben, das ist mir, kann ich eigentlich auch gar nicht verstehen. Wie gesagt, es werden sehr viele Wählerinnen sehr enttäuscht sein von der SPD und den Grünen. Die haben das ja in den Koalitionsvertrag 2021 auch reingeschrieben. Also das ist wiederum eine der Versprechen, die sie gebrochen haben. Und das wird auf jeden Fall Auswirkungen haben. Aber ich bin auf jeden Fall der Meinung, die Proteste auf der Straße werden wirkungsvoll sein. Die werden sich auch an dieser Frage wieder verstärken müssen. Sind hier jetzt bei dieser Kundgebung sehr viele junge Frauen, die jetzt sozusagen den Staffelstab des Kampfes gegen den Paragraph 218 übernommen haben. Und wir werden dieses Gesetz auf jeden Fall zu Fall bringen.
Soweit Brigitte Ziegler vom Frauenverband Courage am vergangenen Freitag auf der Demo des Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung in München auf dem Stachus. Und jetzt die Programmvorschau mit 2 Tipps für den morgigen Mittwoch. Um 17 Uhr hören Sie in der sozialen Welt die Nachrichten aus der Provinz. Zu Gast ist die Havinistin Silke Eichhorn. Und um 21 Uhr sendet die Gegensprechanlage. Sie hören eine Sendung zum Thema Arbeitsrecht bzw. Arbeitsunrecht.
Werbung bei Lora.
Beschäftigten der Kliniken, Kitas, Schulen, Altenheime, Arbeitsagenturen, Gesundheitsämter, des Einzelhandels, des öffentlichen Nahverkehrs, der Post, der Logistikbranche, der Müllabfuhr, der Rettungsdienste und der Feuerwehr.
Jetzt reicht's uns.
Schluss mit dem Klatschen. Her mit den Rechten.
Her mit dem Lohn. Wir zahlen diese Krise nicht.
Wer die Bayern fordert, Superreiche zur Kasse für die Kosten der Krise.
Gemeinsam, solidarisch, für eine sozial gerechte und ökologische Wirtschaft.
Vor kurzem hat uns Julia Zeller von der Verbraucherzentrale Bayern darüber informiert, wie man Ärger mit Bestellungen bei betrügerischen Online-Firmen vermeiden kann. Für unsere Mitarbeiterin Paula kam diese Aufklärung leider zu spät. Im Folgenden hören Sie, was ihr passiert ist.
Ja, hallo Paula, grüß dich.
Servus Helga.
Oh, was ist denn los? Du schaust irgendwie komisch. Ist was passiert?
Nein, eigentlich nicht. Ich ärgere mich nur über mich selbst, weil ich so blöd bin.
Ja, was ist los?
Ich bin auf so eine chinesische Online-Firma reingefallen.
Chinesische Online-Firma, das musst du erzählen.
Also, ich habe im Netz ein Angebot gesehen mit ganz tollen Klamotten und da habe ich was bestellt. Ich war gerade ziemlich frustriert und habe ein bisschen Trost gebraucht.
Ja, aber du weißt doch, dass man aus Frust nichts einkaufen sollte.
Aber es waren wirklich schöne Sachen, ja. Zumindest auf den Bildern. Und die Firma hieß Vera Modengeschäft. Und Vera Moda war früher ein Lieblingsladen von mir. Da konnte man wirklich schöne italienische Klamotten kaufen.
Und hast du auch geschaut, ob das wirklich der gleiche Laden ist oder war?
Nein, aber am nächsten Tag habe ich geschaut, ob es darüber Bewertungen im Netz gibt. Und da gab es jede Menge und die waren katastrophal. China-Klump, nichts passt, der Hersteller nicht zu erreichen. Und darauf habe ich die Bestellung per Mail storniert, 2 Tage nach der Bestellung.
Dann ist doch alles gut, oder nicht?
Ja, denkste. Die haben mir geschrieben, dass man eine Bestellung nur innerhalb von 5 Minuten stornieren kann. 5 Minuten, musst du mal vorstellen.
5 Minuten.
Außerdem wäre schon alles unterwegs aus China.
Ja, da hättest du wohl die allgemeinen Geschäftsbedingungen vorher lesen sollen. Die müssen nämlich dem deutschen Recht entsprechen.
Deswegen bin ich also sauer auf mich.
Und dann ist die Ware gekommen?
Ja, schon. Aber wie? in der typisch grauen chinesischen Plastiktüte kam ein hässlicher grüner Acrylpullover und nicht der bestellte wunderschöne rote aus Kaschmir. Und die Jogginghose war in Schulkindgröße und steinhart. Keine Waschanleitung, keine Rücksendeunterlagen, rein gar nichts dabei.
Und du hast alles zurückgeschickt?
Ja, das wollte ich, aber es gab ja keine Firmenadresse. Da habe ich sie dann an den Lieferer Jun geschickt, an eine deutsche Adresse, die auf dem Päckchen stand. Das Päckchen kam aber prompt zurück, mit dem Aufkleber Adressat dort nicht ermittelbar.
Hey, das heißt außer Spesen nichts gewesen.
Ja, aber dann ist mir die Idee mit PayPal gekommen. Bei denen kann man ja Bezahlungen verweigern.
Und wie geht das?
Ich hatte die Ware ja über PayPal bezahlt. Ja? Deshalb habe ich auf meinem Konto die Bezahlung der Ware vom Vera Modegeschäft angeklickt und eingegeben, dass sie nicht bezahlen sollen. Und darauf kam von PayPal eine Aufforderung, die Angelegenheit und die Waren genau zu schildern, und sie würden sich dann mit der Firma in Verbindung setzen. Und du wirst es nicht glauben, daraufhin war innerhalb von 5 Tagen das Geld wieder auf meinem Konto.
Ja, wunderbar, dann ist ja alles in Ordnung.
Ja, nicht so ganz. Ich habe ja damals noch eine zweite Bestellung abgeschickt für einen Jogginganzug. Und der war noch nicht geliefert. Als die DHL die Lieferung angekündigt hat, habe ich auf deren Formular angekreuzt, Annahme verweigert. Und jetzt irrt das Päckchen sicher irgendwo bei der DHL herum. Ich habe seitdem nichts mehr davon gehört. Und es ist ja auch schon 6 Wochen her.
Ja, und die Bezahlung, hast du die auch rückgängig gemacht?
Nein, ich habe ja das erste Päckchen daheim rumliegen. Das geht in die Altkleidersammlung.
Ja, da gehört's dann hin. Ja, das wird dir hoffentlich eine Lehre sein. Es ist halt doch besser, im Einzelhandel zu kaufen oder bei soliden Firmen. Und vor allem die Geschäftsbedingungen genau vorlesen. Und ein kleiner Rat zum Schluss. Keine Frusteinkäufe mehr. Hä? Versprochen?
Versprochen, Helga.
Wahrscheinlich haben Sie in Ihrem Bekanntenkreis solche oder ähnliche Geschichten schon öfter gehört. Manche vielleicht mit einem weniger glimpflichen Ausgang. Und damit sind wir am Ende des LoRa-Magazins angelangt. Wenn Ihnen unsere Sendung gefällt, dann werden Sie doch Mitglied im LoRa-Förderverein. Mehr Informationen unter Telefon 480-2851. Noch einmal 480-2851. Sie finden uns auch unter lora924.de. Mitgearbeitet haben Heidi Kaiser, Sabine Heckmann und Anna-Maria Quas heute. Verantwortlich für die vergangene Stunde war Nick Bergner, der sich auch am Mikrofon verabschiedet. An der Sendetechnik begleitet Sie weiterhin Christian Ferstl. Die soeben gehörte Sendung können Sie am Mittwoch auf DAB Plus und im Internetstream um 1 Uhr nachts, 7 Uhr morgens und 12 Uhr mittags nachhören. Und jetzt geht's weiter um 19 Uhr mit der Fremden Heimat, mit der Pan-Afrika-Redaktion. Heute geht es um das Münchner Dokumentarfilmfestival. Viel Spaß damit!
Programmhinweise. In Spektrum am Donnerstag, den 25. April um 17 Uhr, heißt das Thema psychosoziale und physische Resilienz von Frauen stärken. In der Sendung liegt das Hauptaugenmerk auf dem Körper. Wie kann dieser Frauen beim Thema Resilienz unterstützen? Welche Rolle spielt dabei der Sport? Was macht es mit Frauen, wenn sie sich durch Social Media immer vergleichen, und welche positiven Auswirkungen hat überhaupt das Saunieren? Alle Antworten dazu am Donnerstag, 25. April um 17 Uhr.
die Gegensprechanlage bei Lora München. Und Sie mischen sich ein per Telefon. Mittwochs um 21 Uhr bei Lora München.
Global denken. Lokal senden. Lora aus dem Eine Welthaus. Jeden Montag von 17 bis 18 Uhr.